Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Bundesverteidigungsminister zu Guttenberg hat bestätigt, dass ein Aussetzen der Wehrpflicht nicht so viel Geld spart, wie im Haushaltsentwurf vorgesehen ist. Um sich der verlangten Kürzung von 8,3 Milliarden Euro bis 2014 zu nähern, seien noch weitere Strukturreformen notwendig, sagte Guttenberg beim Tag der offenen Tür im Berliner Regierungsviertel. Morgen will er seine Vorschläge in der Koalition vorstellen.
Die Kanzlerin zum Anfassen und Händeschütteln. Es ist der Höhepunkt des Tags der offenen Tür der Bundesregierung. Ein Wochenende lang öffneten das Kanzleramt und die Bundesministerien ihre Tore. Ein Thema, das die Kanzlerin dabei begleitete, die Bundeswehrreform. Denn in den Reihen der Union besonders umstritten die geplante Aussetzung der Wehrpflicht. Im ZDF-Interview zeigte sich die Kanzlerin offen.
Wir werden die Wehrpflicht nicht abschaffen, so wie sie im Grundgesetz steht, weil wir gar nicht wissen, welche zukünftigen Herausforderungen es geben wird. Wir können nur fragen, ist unter den heutigen Bedingungen, wie sich das darstellt, die Wehrpflicht noch zwingend oder reicht es vielleicht auch aus, zu schauen, dass wir ein attraktives Freiwilligenangebot machen.
Großer Andrang auch beim Verteidigungsminister. Mit seinen Reformplänen will der Minister künftig auch weniger Geld ausgeben. Zu Medienberichten, wonach mit dem Finanzministerium vereinbarte Sparziele nicht erreicht würden, sagte zu Guttenberg, allein mit der Aussetzung der Wehrpflicht sei dies nicht zu erreichen.
Es geht darum, dass man insgesamt mit einer Neustrukturierung der Bundeswehr den Zielen des Bundesfinanzministers nahekommt. Aber wiederum die Neustrukturierung der Bundeswehr nicht nach Kassenlage macht, sondern sie sicherheitspolitisch begründet.
Der Reformvorschlag des Verteidigungsministers könnte so aussehen. 80.000 weniger Soldaten, die Wehrpflicht aussetzen und die Führungsstrukturen insgesamt effizienter gestalten. Unterstützung kommt vom Koalitionspartner FDP. Parteichef Westerwelle plädierte im Sommerinterview des Berichts aus Berlin für eine Aussetzung der Wehrpflicht, denn es gebe keine Wehrgerechtigkeit.
Wir haben in Deutschland die Situation, dass etwas weniger als 16% der jungen Männer eines Jahrgangs überhaupt noch Dienst bei der Bundeswehr tun. Und da stellt sich die Frage der Wehrgerechtigkeit ganz fundamental.
Der Verteidigungsminister will morgen seine Reformmodelle vorstellen, damit die Bundeswehr den künftigen Anforderungen besser gerecht wird.
Im Konflikt um den geplanten Bau einer Moschee nahe Ground Zero in New York sind die Fronten weiter verhärtet. Heute gingen erneut Gegner und Befürworter auf die Straße. Das Projekt beeinflusst zunehmend auch die innenpolitische Debatte in den USA. Die Moschee ist Teil eines Gemeindezentrums und soll nahe Ground Zero entstehen. Dort hatten Terroristen 2001 Flugzeuge ins World Trade Center gesteuert. Das Zentrum soll für alle New Yorker zugänglich sein.
Nur ein paar Häuserblocks von Ground Zero entfernt. Hunderte protestierten heute. Feuerwehrleute, Bauarbeiter, Familien der Terroropfer von New York. Ihr Zorn über die geplante Moschee ist groß. Diese Moschee soll auf dem Friedhof unserer Nächsten gebaut werden. Das ist unsensibel, sagt Tim Brown, Feuerwehrmann und einer der Organisatoren des Protests. Hier soll die Moschee gebaut werden. New Yorks Polizei riegelte heute weiträumig ab. Die muslimische Gemeinde plant ein Zentrum mit Gebetsraum, Schwimmbad und Gedenkstätte für die Terroropfer von 9/11. Sie demonstrieren für das Gotteshaus nur zwei Querstraßen weiter. Die Teilnehmer einer anderen Demonstration berufen sich auf die amerikanische Verfassung. Elaine Brower ist Mutter eines US Marine, der in Afghanistan gekämpft hat. Er sagte zu mir: Mami, was tun diese Leute? Ich bin doch bereit, mein Leben zu geben für unsere Verfassung und für die Sicherheit aller, die hier leben. Vor einer Woche schaltete sich US-Präsident Obama ein. Er äußerte sich grundsätzlich positiv zum Bau der Moschee. Kurz darauf relativierte er seine Aussagen.
Die Debatte geht inzwischen weit über New Yorks Stadtgrenzen hinaus. Präsident Obama hat bereits die Welle des Protests zu spüren bekommen. 9/11-Opferverbände und Republikaner protestieren gemeinsam gegen die Moschee. Und die Republikaner haben darin ihr Wahlkampfthema für die Kongresswahlen in 2,5 Monaten entdeckt.
Vor der Wiederaufnahme der Nahostfriedensverhandlungen haben sich beide Seiten vorsichtig optimistisch geäußert. Der israelische Ministerpräsident Netanyahu sagte, ein Friedensschluss sei möglich, wenn auch schwierig. Der palästinensische Chefunterhändler Erekat warnte Israel davor, die Gespräche von Bedingungen abhängig zu machen. Die ersten direkten Verhandlungen seit fast 2 Jahren sollen am 2. September in Washington beginnen.
Sichtlich zufrieden kam Ministerpräsident Netanyahu zur heutigen Kabinettssitzung. Er hatte durchgesetzt, dass die direkten Gespräche ohne jegliche Vorbedingung wieder aufgenommen werden. Die USA hatten mächtig Druck auf die Palästinenser gemacht, die zuvor eine Garantie auf einen dauerhaften Siedlungsbaustopp haben wollten. Netanyahu erklärte, er sei zuversichtlich, dass Frieden möglich sei, und stellte dann doch seinerseits Bedingungen. Israel braucht Sicherheit, die Anerkennung als jüdischen Staat und ein Ende des Konflikts. Das sind die 3 Stufen, die einen echten Friedensschluss ermöglichen. Doch noch haben die Gespräche gar nicht begonnen, da gibt es schon die ersten Fallstricke. Am 26. September läuft der offizielle Siedlungsbaustopp der Israelis im Westjordanland aus. Im Augenblick weiß niemand, ob er verlängert wird, doch die palästinensische Seite droht bereits. Sollte die israelische Regierung das Moratorium nicht verlängern, dann werden wir die Gespräche keinesfalls fortführen. In nur einem Jahr, so erklärten die USA am Freitag, sollen die Verhandlungen abgeschlossen sein. Eine mutige Prognose. Palästinenser und Israelis fragen sich, wie US-Präsident Obama das Unmögliche möglich machen will. Denn selbst wenn Präsident Abbas und Ministerpräsident Netanyahu Kompromisse machen wollten, sie werden auf massiven, ja vielleicht sogar gewalttätigen Widerstand in den eigenen Reihen stoßen. Doch sollten die Gespräche scheitern, wäre das nicht nur für den Nahen Osten eine Katastrophe. Das Ansehen Obamas und der USA in der Region wäre restlos dahin.
Der Internationale Währungsfonds und die pakistanische Regierung wollen Anfang der Woche über weitere Hilfe für die Flutopfer beraten. Für den Wiederaufbau des Landes werden nach Schätzungen mehr als 11 Milliarden Euro benötigt. Bundesaußenminister Westerwelle rief die Deutschen zu weiteren Spenden auf. Inzwischen drohen im Süden des Landes neue Überschwemmungen. 200.000 Menschen sind in der Region auf der Flucht.
Im Süden des Landes in der Provinz Sindh werden immer mehr Städte und Dörfer überflutet. An einigen Stellen sind weitere Dämme gebrochen. Immer breiter in die Fläche bahnen sich die Wassermassen ihren Weg. Die Flut nimmt auch in der 4. Woche kein Ende. Unterdessen bedankte sich der pakistanische Außenminister für die deutsche Hilfe. Die Bundeskanzlerin hat mit dem Premierminister telefoniert und weitere Unterstützung zugesagt. Sowohl finanzielle Hilfe als auch weitere Hilfslieferungen. Wir sind der deutschen Regierung und den Menschen in Deutschland für die Spenden sehr dankbar. Die internationale Hilfe nimmt immer mehr Fahrt auf. Mehrere Flugzeuge mit Lebensmitteln, Zelten, Hygieneartikeln erreichen Pakistan. Doch die Hilfe reicht immer noch nicht aus. Im Norden, wie hier bei Nowshera, fließt Wasser nur langsam ab. In der dreckigen Brühe bilden sich bei Temperaturen um 40 Grad schnell Erreger. Die Gefahr von Seuchen sei riesig, warnen Hilfsorganisationen.
Hygiene muss wieder hergestellt werden, wo sie nicht hergestellt ist. Denn wenn die Menschen erkranken und wenn sie zu schwach sind, dann können sie nicht aufbauen. Das ist das, was jetzt als allererstes vonnöten ist.
Gerade im Norden Pakistans könne man sehen, dass nach dem Abfluss des Wassers weitere immense Hilfen notwendig seien, um das Land wieder aufzubauen. Nach Ansicht der Vereinten Nationen muss der Bedarf an Soforthilfe für Pakistan wahrscheinlich noch einmal deutlich nach oben korrigiert werden. Auch in wirtschaftlicher Hinsicht wirft die Flut das Land um Jahre zurück. Politische Beobachter befürchten, dass dies zu einem rasanten Anstieg der Kriminalität und zu weiterem Extremismus führen könnte.
Hilfsorganisationen bitten weiter um Spenden für die Flutopfer, unter anderem das Bündnis Entwicklung hilft. Die Kontonummer 5151 bei der Bank für Sozialwirtschaft, Stichwort ARD Pakistan. Weitere Spendenkonten finden Sie im Internet unter tagesschau.de.
Heftige Regenfälle haben im Nordosten Chinas wieder zu schweren Überschwemmungen geführt. 4 Menschen ertranken, nachdem ein Deich am Fluss Yalu an der Grenze zu Nordkorea gebrochen war. Weite Gebiete der Provinz Liaoning stehen unter Wasser. Etwa 100.000 Bewohner mussten in Sicherheit gebracht werden. Auch auf nordkoreanischer Seite wurden mehrere Orte evakuiert. Für die kommenden 24 Stunden ist für die Region weiterer Regen angekündigt worden.
Dem Finanzministerium von Baden-Württemberg sind erneut Daten über deutsche Steuerhinterzieher angeboten worden. Landesfinanzminister Stechele bestätigte den Eingang einer entsprechenden E-Mail. Man werde prüfen, ob die Daten legal erworben wurden, so der Minister. Laut Informant handelt es sich um Material von 250 Firmen, die in der Schweiz Steuern in Höhe von rund 800 Millionen Euro hinterzogen haben sollen. Die schwarz-grüne Koalition in Hamburg kann weiter regieren. Die Mitglieder der grünen alternativen Liste entschieden heute mit großer Mehrheit, die Zusammenarbeit auch unter einem CDU-Bürgermeister Ahlhaus fortsetzen zu wollen. Der 40-jährige Innensenator soll Nachfolger des zurückgetretenen Bürgermeisters von Beust werden. Gewählt wird am Mittwoch.
Den Stimmzetteln, gerollt oder zerknittert, konnte man jene Spannung anmerken, die sich erst um 17.31 Uhr nach langer Debatte löste. Die grüne Führungsriege hatte in der letzten Zeit einiges zu verdauen. Doch dann deutliche Mehrheit für Schwarz-Grün, auch nach dem Abgang von Ole von Beust und dem Scheitern der gemeinsamen Schulreform. Nach einer kurzen Denkpause dann noch ein bisschen Jubel in der ersten Reihe. Gegenwind kam von der grünen Jugend, die unumwunden Neuwahlen forderte.
Die Liste der verlorenen Themen ist mittlerweile ganz schön lang. Studiengebühren, Moorburg, Primarschule, Elbvertiefung, Kita-Gebühren, Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz ab dem ersten Lebensjahr.
Ironie der Geschichte, manche Niederlage haben sich die Grünen selbst zuzuschreiben. Erst sie haben Volksentscheide verbindlich gemacht.
Jedes Mal, wenn wir jetzt in einer Sachfrage verlieren, gleich sagen, dann machen wir Neuwahlen, dann kommen wir daraus nicht mehr, dann kommen wir aus diesem Teufelskreis nicht mehr raus.
Kurz vor Ende der Debatte mischte sich Christa Sager ein, die das Regierungsgeschäft noch von Rot-Grün kennt.
Das Argument mit Moorburg und dem Volksentscheid bei der Schulreform. Leute, wenn wir jetzt rausgehen in Neuwahlen, was wollen wir denn zu den beiden Themen in Neuwahlen den Wählerinnen und Wählern verkündet? Ich meine, das ist doch verschüttete Milch. Die würden wir auch mit einer rot-grünen Regierung nicht wieder in die Tüte kriegen.
Die Grünen bleiben in einem Punkt doch die Grünen. Die Debatte dauerte 151 Minuten. Dafür war am Ende aber auch alles gesagt.
In der Uniklinik Mainz sind zwei Säuglinge gestorben. Sie hätten offenbar eine verunreinigte Infusionslösung bekommen, teilte die Klinikleitung am Abend mit. Weitere Babys sind in kritischem Zustand.
Die Kinderklinik an der Mainzer Universität. Hier werden täglich Neugeborene versorgt, untersucht und nicht selten auch künstlich ernährt. Dafür werden Infusionslösungen eingesetzt, die hier in der Apotheke der Uniklinik eigens zusammengemischt werden, individuell für jedes Baby. Nun wurde bekannt, dass 11 Säuglinge offenbar Lösungen bekommen haben, die mit Bakterien verschmutzt waren. 2 Neugeborene starben daran. 5 weitere sind in einem kritischen Zustand. Die Klinikleitung muss jetzt prüfen, wo die Bakterien herkamen.
Es wäre einerseits möglich, dass die Verunreinigung im Laufe des Herstellungsprozesses dieser Mischinfusionen zustande gekommen ist. Andererseits wäre es auch denkbar, dass aus einer Infusionslösung ein Keim verschleppt wurde.
Bei der Herstellung von Infusionen für Neugeborene gibt es eine Qualitätskontrolle an der Klinik. Dabei wurde auch die Verkeimung bemerkt, aber offensichtlich zu spät. Die Komponenten für die Lösungen kommen von mehreren externen Herstellern. Diese wurden bereits informiert. Die Infusionen für die anderen Säuglinge an der Mainzer Kinderklinik wurden allesamt ausgetauscht.
In der Fußball-Bundesliga hat der VfB Stuttgart einen Fehlstart hingelegt. Er verlor 0:2 beim FSV Mainz 05. Im zweiten Sonntagsspiel unterlag Borussia Dortmund Leverkusen ebenfalls 0:2. Und so sieht die Tabelle nach dem ersten Spieltag aus. An der Spitze steht Hoffenheim, gefolgt von St. Pauli und Kaiserslautern, die gleich aufliegen. Das Mittelfeld ist noch dicht beisammen und am Ende stehen Stuttgart, Dortmund und Bremen. Ein ICE mit 420 Passagieren ist in einem Tunnel bei Vaihingen an der Enz in Baden-Württemberg liegen geblieben. Der Zug war auf der Strecke von Mannheim nach Stuttgart im Pulverdinger Tunnel wegen eines Motorschadens stehen geblieben. Die Fahrgäste mussten 3 Stunden warten, bevor sie in einen Ersatzzug umsteigen konnten. Weil die Klimaanlage in dem ICE ausgefallen war, mussten 4 von ihnen medizinisch versorgt werden. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 23. August.
Das Tief über Skandinavien und ein Tief, das von Großbritannien nach Dänemark zieht, bestimmen in der Nacht und morgen das Wetter. Noch strömt warme Luft zu uns, später dann frischere Luft. Heute Nacht muss gebietsweise mit unwetterartigen Gewittern gerechnet werden, mit starkem Regen und Hagel. Es gelten entsprechende Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. Südlich der Donau nur hier und da Schauer und Gewitter. Morgen vielerorts Schauer, vor allem im Süden und Osten auch einige Gewitter, mitunter regnet es kräftig, auch Unwetter sind weiter möglich. Der Wind wird mäßig bis frisch, an der Küste stark, dort sowie bei Gewittern sind schwere Sturmböen möglich. Heute Nacht 19 bis 15 Grad, in Ostbayern bis 13 Grad. Am Tag 18 Grad auf Sylt bis 29 Grad an der Donau. Am Dienstag im Süden noch Regen und einzelne Gewitter, auch an den Küstenschauer, dort ist es sehr windig. Sonst ist es zum Teil freundlich. Am Mittwoch nur im Norden einzelne Schauer und Gewitter, auch am Donnerstag ist es Richtung Süden freundlich.
Wir melden uns wieder um 22.45 Uhr mit den Tagesthemen, heute mit Susanne Holst. Darin tödliche Keime, warum zwei Babys in der Uniklinik Mainz sterben mussten und ausführliche Berichte zu den Sonntagsspielen der Fußball-Bundesliga.